ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerken.
Ave Maria, gratia plena.
ZFM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Ja, Tag und herzlich willkommen zu ZIPFM. Heute von Radio Dreieckland aus Freiburg mit folgenden Themen. Wir werden natürlich nach Baden-Württemberg blicken, auch wenn Wahlen zunächst mal nicht so viel verändern, so doch die Frage, wie viel in Baden-Württemberg nun vielleicht doch in Bewegung kommt. Ein paar Ausschnitte hierzu von der gestrigen Montagsdemo sowie im Anschluss ein Kommentar. Dann fassen wir uns quasi an die eigene Nase, gehen der Frage zur Art und Weise der Berichterstattung über die Auseinandersetzung in den arabischen Ländern nach. Daran im Anschluss einen Blick auf die feministische Bewegung in Ägypten im Gefolge des demokratischen Aufbruchs dort. Und schließlich ein Interview zu der Frage, ob wir nicht endlich auch in Österreich und der BRD eine Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte brauchen, so wie das ansonsten eigentlich üblich ist. Ganz schön massiv, wie derzeit Druck gemacht wird von unten für einen Ausstieg aus der Atomenergie. Hunderttausende am vergangenen Wochenende in Berlin, Hamburg, Köln und trotz strömendem Regen in München. Auch wenn der Deutschlandfunk, mit Verlaub, Stuss erzählte, in seinen Nachrichten glaubte, Parteien hätten dazu aufgerufen. Es waren eben gerade nicht die Parteien, sondern die neu erstarkte Anti-Atom-Bewegung, die klassisch von unten die Proteste innerhalb kürzester Zeit organisiert hatte. Auch die Grünen spielten dabei im Grunde keine Rolle. Auch gestern dann wieder in zahlreichen Städten die Montagsdemonstrationen, die für einen sofortigen Stopp der Atomenergie auf die Straßen gingen. In Freiburg sprach auf dem Rathausplatz die relativ junge Anti-Atom-Initiative Dreieckland, die den Bogen von der Atomtechnik zur marktwirtschaftlich-kapitalistischen Logik spannte.
Die Perspektive der Regierung, und da sind sich durch die Bank alle Parteien einig, ist ein Wechsel zur erneuerbaren Energie herbeizuführen. Die Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, lauten wie folgt. Um weiter eine Machtposition in der internationalen Staatenkonkurrenz innezuhaben, werden die regenerativen Energien als wichtiges Standbein der Energieversorgung gesehen. Deutsches Kapital in Form der Ökoenergiebranche soll weltmarktführend werden und weltweite Konkurrenzstandards für die neue Technologie sollen durchgesetzt werden. Und erst wenn die Ökokapitalisten den gleichen Obolus für Staat und Wirtschaft bringen wie die Atomkapitalisten bisher, dann kann der Staat auch auf Atomkraft verzichten. Das ist ja auch so die breite Meinung in der Bevölkerung, dass es jetzt nicht gleich ginge.
Aber auch der BUND Südbaden sieht, dass selbst nach den Veränderungen der politischen Landschaft in Baden-Württemberg mit einer nun grün-roten Landesregierung der Kampf gegen die Atomkraft weiterhin Handarbeit bleiben wird.
Es wird den Kampf gegen Atomkraftwerke ein bisschen leichter machen, aber es gibt natürlich auch diese große Illusion. Es gibt so ein nettes Zitat, das Tucholsky zugeschrieben wird. Das heißt, sie glaubten, sie seien an der Macht, dabei waren sie nur an der Regierung. Und das ist natürlich auch ein Problem der Grünen. Das heißt, also ich denke, dass in Sachen Energiewende, in Sachen Atomenergie wird sich vieles tun. Aber trotz allem, es gibt hier mächtige Strukturen in diesem Land. Es gibt mächtige alte Verfilzungen in den Behörden. Und da dagegen anzugehen, wird relativ schwierig sein.
Konkret wegen Fessenheim?
Fessenheim ist immer das Problem, dass der erhobene deutsche Zeigefinger in Frankreich sehr schlecht ankommt und dass es eher so ein bisschen Durchsetzungsstrategien aus sind. Das heißt, wenn Fessenheim abgeschaltet wird, dann von der grenzüberschreitenden Umweltbewegung. Der erhobene deutsche Zeigefinger ist in Frankreich noch nie gut angekommen.
Eine der ganz fetten Kapitelüberschriften bei der Ausbildung junger JournalistInnen lautet strenge Trennung von Nachricht und Kommentar, weswegen in einem solchen Fall immer unterschiedliche Gesichter zu sehen oder Stimmen zu hören sind. Aber, tja nun, nichts bleibt, wie es war oder jetzt ist halt, wie es ist. Zur Bavü-Wahl nun der Kommentar mit genau der gleichen Stimme. 25.000 auf der Mabschiedsparty in Stuttgarts Innenstadt. Dass die CDU im Ländle einmal die parlamentarische Mehrheit verlieren würde, das konnte ich mir schon als Schüler nie recht vorstellen. Letzte Woche auch noch nicht, aber jetzt ist's passiert. Dass Baden-Württemberg der Schaffer- und Häuslebauer, Bavü und CDU, das ist wie Bayern und CSU, das gehört so, sagt Mensch im Südwesten. Amen, will man da fast sagen, nach 57 Jahren CDU-Regierung. Da konnte einem Ministerpräsident Filbinger H. Klein seine Nazi-Vergangenheit nachgewiesen werden, damals 1978. Da konnte sich noch kürzlich einer seiner fast schon vergessenen Nachfolger genau darüber das, wie man hier sagt, Maul verbrennen, egal, CDU regiert, Bavü, Punkt um. Vermutlich glauben die ja wirklich ihr, so wahr mir Gott helfe. Nun also Ländle ohne CDU, Stuttgarter Megaparty am Wahlabend. Open Air im Schlossgarten. Auf der Riesenleinwand mit den Hochrechnungen ruhen tausende euphorische Blicke. Ich stehe mittendrin und frage mich, warum eigentlich? Was reitet eigentlich aufgeklärte, von mir aus linke oder sagen wir ruhig demokratischer gesinnte Zeitgenossen, wenn sie nun aufatmen bei Grün-Rosa? Nein, nein, keine Sorge, ich komme euch jetzt nicht mit Rosa Luxemburg und alles außer Revolution ist Quark. Nur darf man wirklich auf eine bessere Welt, ein, sagen wir ansatzweise von mir aus gerechteres Ländle hoffen bei diesem grünen Realissimo Ministerpräsidenten? Bei der Pro Stuttgart 21 SPD als Klotz am Bein? Keine Frage, wenn die Leute hier das Gesicht Mappus nicht mehr sehen konnten und dann eben Mappus abwählten, dann ist das für mich als Baden-Württemberger schon irgendwie nachvollziehbar. Ich sag nur 57 Jahre CDU-Filz. Nur haben wir eins halt schon in der Schule gelernt. Demokratie bedeutet Action und etwas seriöser, aktive Teilhabe, wache BürgerInnen, Engagement. Stimme abgeben und dann 4 Jahre Landtag als Serviceunternehmen. Ja, die Haltung ist für die Herrschenden, egal welcher Couleur, prima. Aber ansonsten eben dann doch Quark. Ich will sagen, so wenn es mir wurscht, wer und wie viele hier was gewählt haben. Vielleicht wird es jetzt leichter sein, ein paar AKWs wirklich abzustellen und ein paar Zuschüsse für erneuerbare Energien locker zu machen. Was ja auch kein Pappenstiel ist. Ernsthaft. Nur, Atomausstieg ist und bleibt Handarbeit, auch in Bavü jede Wette. Als Freiburger weiß ich, dass auch grüne Herrscher prügelnde Polizeitrupps losschicken, wenn es um die Durchsetzung ihrer Vorstellung geht. Weiterhin werden also Tausende auf Straßen und vor Castortransporten nötig sein, damit den Atomklicken ernsthaft das Handwerk gelegt wird. Auch wegen Stuttgart 21 wurde grün gewählt. Den Schwachsinnsbahnhof zu verhindern, wird aber nur mit weiterhin massivstem Druck von unten möglich sein, um nur mal eben die 2 statistisch wahlrelevantesten Themen bei der Bavü-Wahl anzusprechen. Wirkliche Demokratie, Sozialismus, Anarchismus, Kommunismus, egal wer hier von welcher Form einer gerechteren Gesellschaft träumt, in allen Fällen gilt, es bleibt Handarbeit. Baustopp selber machen war dann auch die Parole auf der Mabschiedsparty am Wahlabend, die nächtliche Action am Bauzaun vielleicht ein Vorgeschmack. Wer wollte, durfte sich auf der Mabschiedsparty schon bereitgelegte Strohsäcke mitnehmen. Für die Stuttgart 21 Dauerblockade ab 20. Mai folgende. Das lässt hoffen. Revolten und Aufstände in der ganzen arabischen Welt. Tausende gehen in Kairo, Tunis und Sanaa auf die Straße, um für Demokratie zu kämpfen. In der deutschen Berichterstattung wird aber selten klar, was dort wirklich vor sich geht. Ganz anders in den Fernsehsendern der arabischen Welt. Dort sieht man Bilder, die Menschen vor Ort mit Handykameras aufgenommen und ins Internet gestellt haben. In Sekundenschnelle verbreiten sich diese dann auf den Plattformen der sozialen Medien wie den Blogs oder über Twitter-Kanäle. In Deutschland hingegen tut man sich schwer, auf diese Quellen zurückzugreifen. Sie gelten als nicht seriös, weil sie nicht von einer professionellen Reporterin oder Journalisten aufgenommen wurden. Was passiert also gerade? Fragt Radio Korax aus Halle.
يحرقونا هذوما يبغوا يحرقونا Dieses Jahr steht ganz im Zeichen des Aufruhrs. In der arabischen Welt kämpfen die Menschen für Freiheit und Demokratie. Dafür gehen sie zu Tausenden auf die Straße. Hier wissen wir oftmals gar nicht, was vor sich geht. Die Akteure der Aufstände finden auf dem europäischen Festland kein Gehör. Dennoch wollen sie präsent sein und Aufmerksamkeit erlangen. Die Ereignisse werden vor Ort mit Handykameras dokumentiert. Und schon wenige Augenblicke später stehen sie im Netz. In Sekundenschnelle werden Videos um die Welt verschickt und auf Plattformen wie Facebook oder Twitter verlinkt. Verschiedene Blogger verfolgen die Geschehnisse im Minutentakt und schreiben das Erlebte ins Netz. Bisher kannte man die Berichterstattung aus bekannten Formaten wie Printmedien, TV und Radio. Die rasante Verbreitung über Social Media ist eine völlig neue Form. Persönliche Eindrücke werden direkt mitgeteilt. Die Intensität des Aufruhrs erfährt man ganz plötzlich hautnah. Löst das Internet im Zeitalter der sozialen Netzwerke die üblichen Medien ab? Der Medienwissenschaftler Martin Löffelholz dazu.
Ich halte diese neuen Formen für eine wichtige zusätzliche Informationsquelle. Als einzige Quelle sind sie allerdings für eine solide Berichterstattung sicherlich nicht ausreichend.
Diese Skepsis teilt Al Jazeera-Korrespondent Aksam Suleiman nicht.
Mit Twitter, mit Facebook, mit YouTube und so weiter sind die Menschen da vor Ort, die Journalisten. Das heißt, die machen die Bilder, die schicken die Informationen, die stellen zur Verfügung weltweit. Und andere große Sender und kleine Sender bedienen sich das. Und das ist diese Informationen. Und das ist natürlich das Neue.
Die Medien sollten demnach verstärkt und regelmäßig auch Augenzeugenvideos und Blogger-Einträge für ihre Nachrichten nutzen. Hannes Bode ist Islamwissenschaftler und publiziert regelmäßig für den Blog der Wochenzeitschrift Jungle World. Für ihn spielt der Blog als Informationsmedium eine große Rolle.
Man kann über längere Zeit die Berichterstattung verschiedener Twitterer, verschiedener Blogger verfolgen und sie mit anderen Medienberichten abgleichen, mit Quellen, die man vor Ort hat, mit Leuten, die selber vor Ort sind, zu denen man Kontakt hat. Und dann wird man mit der Weile sozusagen sich ein Netzwerk aufbauen können von Bloggern und Twitterern, denen man vertraut, deren Aussagen sich in der Vergangenheit als äußerst glaubwürdig herausgestellt haben und auf die kann man dann, denke ich, auch in Zukunft vertrauen. Das ist der Weg, denke ich, den man gehen sollte, um mit diesem Problem der Authentizität, ja, diesem Problem gerecht zu werden.
In der Nahostregion und auch weltweit ist Al Jazeera einer der größten Nachrichtensender. Neben der klassischen Berichterstattung über die Fernsehprogramme von Al Jazeera bekommt das Bloggen im Internet eine große Bedeutung. Seit den Unruhen in Libyen verfolgen nun Millionen von Menschen das Geschehen im Live-Ticker vor dem Computermonitor.
Sie sind sehr interessiert natürlich, genau über diese tabuisierten, in Anführungsklammer, Themen etwas zu wissen. Und deswegen genießt du eine Seite, genießt du einen Link, genießt du eine Unterteilung auf der Seite, eine große Beliebtheit, denn das ist ja auch das Thema Nummer 1 momentan in den Massenmedien und überhaupt in der Öffentlichkeit.
Inwiefern die Blogs der Wahrheit entsprechen, ist schwer zu sagen. Die Informationen stammen meist aus dem Internet. Und immer besteht dabei die Gefahr von Falschmeldungen und Fake-Videos. Woher soll man als User wissen, was davon glaubwürdig ist?
Das ist in der Tat eine ganz zentrale Frage. Blogger arbeiten in der Regel als Einzelne und unterliegen auch nicht den professionellen Kriterien der Berichterstattung, wie sie etwa entsprechende Qualitätsmedien zumindest Maßstäbe anlegen. Insofern muss man natürlich bei einzelnen Blogbeiträgen sehr vorsichtig sein.
Diese Zweifel sind berechtigt. Es bleibt kaum Zeit für Bestätigungen und so kann es immer wieder zu Fehlmeldungen kommen. Selbst Al Jazeera ist trotz präziser Berichterstattung davon betroffen.
Ich glaube, vorgestern hatten wir ein Video ausgestrahlt aus dem Jemen mit falschen Informationen und das war dem Sender sehr peinlich. Aber auf der anderen Seite müssen die Informationen wegsperren, die Informationen verhindern, die den Informationsfluss praktisch unmöglich machen, die müssen damit leben, dass hier und da natürlich auch falsche Meldungen über die entstehen. Wenn sie das transparent machen würden mit den Informationen, dann passiert ihnen auch sowas nicht, denn man hat immer dann die offizielle Quelle oder die andere Seite, die das bestätigt oder nicht bestätigt oder sich dazu äußert.
Am Internationalen Frauentag am 8. März fanden auch in Ägypten auf dem Tahrirplatz in Kairo Demonstrationen feministischer Organisationen und AkteurInnen statt. Sie forderten die gleichberechtigte Mitbestimmung von Frauen an und in der neu entstehenden politischen Ordnung des Landes, auch nach der Revolution, an der Frauen wie Männer gleichermaßen beteiligt waren. Doch gerade der Internationale Frauentag in Ägypten zeigte auch, dass es zur Gleichberechtigung noch ein weiter Weg ist. So wurden manche der Frauen auf dem Tahrirplatz von Außenstehenden beleidigt und sexuell belästigt. Kann der Umsturz in Ägypten zu wesentlichen Veränderungen der Geschlechterverhältnisse beitragen? Welchen Problemen sehen sich FeministInnen gegenüber? Welche feministischen Strömungen gibt es in Ägypten überhaupt? Über diese Fragen sprachen Elisa und Martina von La Radio, dem Frauen-Lesben-Radio auf Radio Dreieckland, mit Hoda Sala. Sie ist in Ägypten geboren, arbeitet als Politologin an der Freien Universität in Berlin.
Diese Revolution ist ein Umbruch nicht nur mit dem System, sondern auch Umbruch auch mit der Geschlechterverhältnisse. Das ist auch, dass die Frauen und Männer gemeinsam in ein Zelt übernachten. Sie können sich vorstellen, eine sehr konservative Gesellschaft, wo die Ehre der Frau durch ihre, ich weiß nicht, Tugendhaftigkeit, dass sie nicht körperliche Berührung mit einem Mann hat, so sich definiert. Und jetzt auf einmal haben sie Frauen und Männer, sie schlafen zusammen in einem Zelt. Sie gehen hautnah in diese Demonstrationen zusammen. Das ist ein Umbruch auch in der Verhältnisse zwischen Geschlechtern. Oder dass die Frauen, bestimmt haben sie das gesehen auch, wie sie die Demonstrationen geführt haben und wurden auf Schulter von Männern getragen. Und das heißt, ich bin sehr ihrer Meinung, das ist auf jeden Fall ein Umbruch in der Beziehung zwischen Mann und Frau, auch in diese egalitäre Verhältnisse. Aber auf jeden Fall, ich würde das nicht so sehr pessimistisch sehen, wegen dem 8. März, was dort passiert. Ich habe das Gefühl, dass in Ägypten momentan große Wachsamkeit gibt. Das heißt, Menschen, sie thematisieren das sehr öffentlich, sie wollen das wirklich was ändern. Und wenn das so ein Rückfall passiert wie am 8. März, dann haben sie gesehen einen großen Widerstand auch von der Gesellschaft, nicht nur von Frauen, sondern auch von vielen Männern. Die Männer auch, da gab es sehr viele Männer, die Frauen geholfen haben und geschützt haben gegen diese Angreifer. Das heißt, ich denke, ich sehe das irgendwie noch positiv, dass diese Änderung der Geschlechterverhältnisse während der Revolution, die wird weiter andauern. Und ich glaube, das wird ein bisschen Zeit dauern, auf jeden Fall. Jede Revolution braucht jetzt Zeit, auch um die Moral und Werte einer Gesellschaft zu ändern. Und das heißt, das muss ich wirklich betonen. Natürlich gibt es ein Problem, dass es gibt Gewalt auf der Straße, die gegen Frauen ausgeübt sind. Aber das heißt nicht, dass die Gesellschaft das nur zugeschaut hat und hat gemeint, okay, das ist ein kleines Problem, das sind Frauensache. Im Gegenteil. Das heißt, ich bin vorher, bevor die Revolution war, auch eine große Bereitschaft, viel auch für die Frauenrechte zu tun, auch für Respekt für die Frauen. Und ich glaube, dieser Respekt kam auch, weil die Frauen sehr viel erreicht haben in Ägypten. Auf der anderen Seite, ich denke, diese schönen Momente der Revolution, dass jetzt die Frauen werden sehr ernst genommen, sogar zum Beispiel von sehr konservativen Islamisten, wie sagen wir die Muslimbruderschaft, da gibt es sehr viele Interviews mit den Männern, auch gerade die jungen Leute in der Muslimbruder, das ist auch wieder diese junge Generation, die auch die Revolution geführt haben mit anderen Kräften der Gesellschaft, sie haben gemeint, dass für sie war auch eine lehrreiche Erfahrung, so nah mit Frauen zu reden und zu merken, ja, sie ernst zu nehmen. Das heißt, sie sagen das ganz offen. Das heißt, ich würde sagen, dass die ägyptische Gesellschaft ist auf jeden Fall eine konservative Gesellschaft, aber auf jeden Fall auch gleichzeitig bestimmt auch sehr daran interessiert, dass die Frauen auch ihre Rechte bekommen.
Es gibt ja in der arabischen Welt auch eine lange Tradition eines islamischen Feminismus. Das ist ja auch Forschungsschwerpunkt von Ihnen. Der wird zum Teil auch von weiblichen Muslimbrüdern getragen. Was können wir uns darunter vorstellen? Vielleicht beschreiben Sie uns da einfach dieses Phänomen.
Ja, islamische Feminismus ist nicht nur eine Strömung. Das können Sie so verstehen wie auch in Europa hier. Wir haben auch hier Feminismus in Europa. Und wir haben so verschiedene Strömungen innerhalb dieses Feminismus und sie bestreiten auch zusammen. Das heißt, und den islamischen Feminismus genauso. Das heißt, diese Fraktion, was Sie gemeint haben, dass Frauen von der Muslimbruderschaft, das ist zum Beispiel eine Strömung und die finde ich als sehr konservative Strömung innerhalb des Feminismus. Und dann haben sie noch andere Strömungen. Sie haben auch Moderate, sie haben Liberale und sie haben radikale Strömungen. Radikale Strömungen nicht im Denken, aber was sie wollen. Das heißt, sie instrumentalisieren zum Beispiel oder sie sagen, dass wegen ihrer Studien des Korans sind sie zu dem Ergebnis gekommen, dass Islam eine säkulare Religion sind. Das heißt, sie versuchen von diesem islamischen Paradigma zum Säkularismus zu kommen. Aber die erste Strömung nenne ich auch selbst konservativ und leider, oder das ist die Mehrheit dieses islamischen Feminismus.
Bedeutet das dann, dass man als Feministin in Ägypten auch religiös argumentieren muss, um überhaupt wahrgenommen zu werden?
Ja und nein, weil die ägyptische Frauenbewegung ist eine der ältesten in der arabischen Welt. Das ist 1922 entstanden und sie hat eine säkulare Paradigma. Und obwohl die Frauen, die das gegründet haben, sie waren gläubige Muslimen, sie waren auch gläubige Christen, aber ihre Agenda war des Nationalstaates, Kampf gegen Kolonialismus und für Säkularismus in Ägypten. Und sie haben auch damals gekämpft gegen dieses Familienrecht, dass die Frauen im Familienrecht im Privatbereich so benachteiligt sind. Auf jeden Fall, der Sprung der Frauenbewegung, nicht nur in Ägypten, in vielen arabischen Ländern ist säkular orientiert. Und deshalb ist es auch mit ihrer Hilfe konnten Frauen viel erreichen in Öffentlichkeit. Dieser islamische Feminismus, das ist ein junges Phänomen und das ist auch eine Geburt diesen politischen Islam. Aber ich denke, das ist eine Reaktion auf diesen militanten Islam. Das heißt, es gibt ein sehr gutes Zitat, was eine Wissenschaftlerin einmal gesagt hat: Islamischer Feminismus ist das Kind des politischen Islams, aber illegales. Und das heißt, diese Frauen benutzen auch dieses Paradigma des politischen Islams, um mehr Rechte für die Frauen zu erlangen.
Wie sieht das denn am anderen Ende der Leiter quasi aus? Also gibt es auch einen Feminismus? Wahrscheinlich sind es eher wenige, ich weiß es nicht. Einen Feminismus in Ägypten, der explizit auch eine Kritik am Islamismus übt?
Das gibt es in Ägypten und das ist die erste Frauenbewegung, die ich Ihnen erzählt habe, 1922. Und diese Frauenbewegung ist noch da. Das heißt, in Ägypten, sie haben eigentlich die Tradition der säkularen Frauenbewegung. Und die unterscheidet sich auch nicht viel auch von auch den Intellektuellen in Ägypten. Ich glaube, sehr wichtig, das zu verstehen, dieser politische Islam und islamischer Feminismus, das ist ein neues Phänomen, das ungefähr nicht mehr als 30 Jahre alt ist. Aber Ägypten war vorher, hatte eine säkulare Vergangenheit. Auch die Elite in Ägypten sind immer noch säkular. Die Frauenbewegungen, die Zivilgesellschaft, die Menschenrechtsorganisationen, die Intellektuellen sind meistens säkular. Das Problem ist, dass sie haben jetzt seit 30 Jahren diese Islamisierung auch in der ganzen Welt. Und dieser konservative Islamismus hat besiegt irgendwie in vielen Ländern.
Das vollständige, längere Interview mit Hoda Sala könnt ihr am Mittwoch, am 30. März dieses Jahres zwischen 13 und 15 Uhr im Radio Dreieckland Livestream hören auf www.rdl.de. Die Adresse am Ende dieser Sendung dann nochmal. Zum Schluss nun noch ein Blick auf ein Thema, das in Österreich und der BRD leider immer noch eins ist, nämlich die Tatsache, dass Polizisten im Dienst noch immer anonym drauf losprügeln können. Womit überhaupt nicht gesagt sein soll, dass alle dies auch immer täten. Aber als politischer Beobachter kennt man die Szenen und auf YouTube gibt es mittlerweile genug solcher Dokumentationen. Wie einfach könnte ein Teil einer Lösung sein? Polizisten tragen Nummern und im Fall eines polizeilichen Übergriffs hat Mensch vor Gericht später eine ganz andere Situation als heute zum Beispiel, wo es dann heißt, dass leider nicht zu ermitteln ist, wer das schwarze Schaf denn nun gewesen sein könnte. Radio Dreieckland führte ein Interview mit Ulla Jelpke, sie ist innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag.
15 Länder, EU-Staaten haben in irgendeiner Form entweder die Kennzeichnungspflicht in Form von Nummern oder von Namen oder auch von Dienstausweisen. Es gibt nur zwei EU-Länder, die keine Kennzeichnungspflicht haben, das ist Österreich und Deutschland. Es wird ja hier immer von Polizeigewerkschaften damit argumentiert, eine Kennzeichnung gefährde die Sicherheit der Beamten. Und das lässt sich überhaupt nicht aus dieser Studie herauslesen. Ganz im Gegenteil, ist da überhaupt keine Erfahrung mitgemacht worden, dass Beamte gefährdet gewesen seien. Entscheidend ist für uns, dass auch Beamten Beamte justiziabel verfolgt werden können müssen, wenn sie Gewalt angewendet haben. Und das hat ja im Übrigen hier in Berlin auch dazu geführt, dass Berlin das einzige Land ist, wo Kennzeichenpflicht besteht.
Seit 2011 aber auch
genau,
erst.
Genau, auch noch nicht allzu lange.
Obwohl die Linke schon länger an der Regierung ist.
Aber immerhin war der Druck also eines Polizeieinsatzes, der eben als verfassungswidrig verurteilt wurde, hat also zur Folge gehabt, dass man danach gesagt hat, also man macht die Kennzeichenpflicht. Und das ist erst kurz, aber immerhin ist es schon mal ein Schritt.
Sie werden jetzt in der jungen Welt von heute zitiert, damit dass schwarze Schafe sollten sich nicht länger hinter der Anonymität ihrer Uniform verbergen können. Hier entsteht so ein wenig der Eindruck, es handelt sich um Einzelfälle, wenn man sich aber auch anschaut, wie die Polizeigewerkschaft weiter gegen diese Kennzeichnungspflicht mobil macht. Ist es nicht vielmehr ein systematischer Missbrauch dieser Anonymität und eines Korpsgeistes, der da in diesen Polizeieinheiten, insbesondere in den geschlossenen Einheiten herrscht und man mitnichten von schwarzen Schafen sprechen kann?
Naja, ich meine, uns geht es mit diesem Antrag nicht darum, jetzt die Polizei allgemein über einen Kamm zu scheren. Also ich bin schon der Meinung, dass man nicht alle Polizeibeamten jetzt als gewalttätig oder besonders aggressiv bei Demonstrationen sie in diese Ecke stellen kann, sondern wahrscheinlich ist also daher schwarze Schafe, also wir gehen schon davon aus, dass es eine Minderheit von Beamten gibt, die gezielt, sagen wir mal, mit Aggression oder auch Provokation gegen Demonstranten vorgehen und darum geht es natürlich vor allen Dingen, die auch rauszupicken.
Was aber dann eine Minderheit ist, die von den Kolleginnen gedeckt wird. Ansonsten bräuchte man es ja nicht, wenn aus den Einheiten selbst die Anzeigen kommen würden.
Das ist richtig. Nestbeschmutzer sind nicht beliebt bei der Polizei. Es gibt ja auch die Polizeibeschwerdestellen schon heute. Aber auch da haben wir die Erfahrung gemacht, also ich auch ganz persönlich hier bei einer Demonstration anlässlich eines Gelöbnisses der Bundeswehr, wo ein Polizeibeamter in Zivil wie wild auf Demonstranten eingeschlagen hat. Das wurde im Video festgehalten. Ich bin damals auch als Zeugin aufgetreten bei dieser Beschwerdestelle und dieser Mann, dieser Beamte ist nie verurteilt worden, also trotz entsprechender Beweise. Also Kennzeichenpflicht heißt noch nicht wirklich, dass eine Verfolgung der Beamten möglich ist, aber immerhin denke ich, es ist ein erster Schritt zu sagen, also ich kann mich auch ganz konkret gegen einzelne Beamte wehren.
Neben der Kennzeichnungspflicht gibt es ja schon lange auch von Menschenrechtsorganisationen die Forderung, dass es eben unabhängige Institutionen geben müsste, die Polizeigewalt selbst kontrollieren, damit man sich eben nicht immer an die Polizei selbst wenden muss. Wäre das nicht ein viel wichtigerer Schritt noch?
Ja, da sind wir auch in der Debatte aus Amnesty International beispielsweise, fordert eben so etwas wie einen Polizeibeauftragten im Bundestag oder in den Ländern. Und die Frage ist eben, wie kann so etwas wirklich unabhängig aussehen? Also wenn wiederum von einer Regierung ein Polizeibeauftragter bestellt wird, der auch nur im Sinne der Polizei agiert oder, sagen wir mal, sich verpflichtet fühlt.
Aber es gibt ja Beispiele, wie beispielsweise aus England, wo es eben solche Einrichtungen gibt.
Ja, wie gesagt, wir stehen diesem auch sehr positiv gegenüber, was Amnesty International fordert und sind eigentlich im Moment gerade dabei, so einen Antrag zu erarbeiten.
Dennoch hat man ja nicht das Gefühl, dass es in Berlin mit einer rot-roten Regierung eine bedeutend bessere Situation geben würde. Woran liegt das denn?
Ganz offensichtlich so, dass auch der rot-rote Senat sich hier viel intensiver mit diesen Fragen auseinandersetzen müsste. Ich denke, dass die Kennzeichenpflicht in diesem Fall tatsächlich nicht reicht, weil ich habe zum Beispiel jetzt in Dresden auch gesehen, dass die Berliner Polizei, also die geschlossenen Einheiten, eben nicht gekennzeichnet waren. Und da gibt es auch einige Beschwerden schon, die an den Berliner Senat gerichtet worden sind. Aber Fakt ist, dass ganz offensichtlich die Institution Polizei sich auch von der Politik nicht allzu viel sagen lässt, wie man hier in Berlin immer wieder spüren kann bei Demonstrationen. Und von daher denke ich, ist es eben auch nicht allein über Parlament zu ermöglichen, dagegen Widerstand zu leisten, sondern es muss vor allen Dingen von den Menschen aus den Bewegungen und auf der Straße kommen.
Frau Jelpke, vielen Dank für dieses aktuelle Interview.
Ja, ich danke auch. Tschüss.
Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Nachhören und nachlesen. Auch die Links zu unseren Beiträgen wie immer auf freie-radios.net. Morgen kommt CBFM dann wieder von Radio Unerhört dann aus Marburg. Bis dann. Tschüss.